Deutschlandfunk, Kultur heute.
Die Jugend liest aber nicht die richtigen Bücher. So schallt es durch die Hallen der Frankfurter Buchmesse. Aber vielleicht kann der Jugendliteraturpreis dies Jahr ändern. Welche Änderungen schaffen die No-Kings-Proteste in den USA? Darüber sprechen wir genauso wie über den verstorbenen Jazzmusiker Klaus Dollniger. Zu vielen Fragen aus dem Bereich der Kultur und vorsichtigen Antworten darauf begrüßt sie Susanne Durweg. Die Donaueschinger Musiktage, die verhandeln auch regelmäßig große Fragen bzw. haben auch in diesem Jahr wieder ein Motto, das einen weiten Resonanzraum öffnet. Voices Unbound, frei übersetzt ungebundene, entfesselte Stimmen. Außerdem feiert man dann auch noch das 75-jährige Jubiläum. Man sollte meinen, dass im Jubiläumsjahr mit besonders großen Namen aufgefahren wird, aber Intendantin Lydia Rilling hat sich eher auf viele neue, weniger bekannte Musiker und Musikerinnen konzentriert. Auf wen genau, was bislang schon zu hören war, das weiß mein Kollege Jörn Florian Fuchs, der für uns vor Ort ist. Schönen guten Tag, Herr Fuchs. 75
Hallo.
Jahre Musiktage Donaueschingen. Da gab es natürlich einen Festakt. War der würdig dem Festival? Wurde da gebührend gefeiert?
Der war vor allen Dingen sehr lang und es gab, um es vorwegzunehmen, keine Schnittchen und auch nichts zu trinken. Aber das ist auch aus einem ganz simplen Grund total verständlich, weil sich Veranstaltung an Veranstaltung reiht und man gar keine Zeit im Grunde hat, um sich irgendwelchen Genüssen auch noch jenseits der Musik und in dem Fall der zahlreichen Grußworte hinzugeben. Also es gab von den ganzen Geldgebern und Veranstaltern natürlich ein bisschen das Übliche. Ich fand einen sehr peinlichen Auftritt eines Staatssekretärs für Kultur aus Stuttgart, der ganz stolz darauf war, dass er zum ersten Mal, seit er im Amt ist, in Donaueschingen ist. Wäre ich das, würde ich das nicht unbedingt thematisieren, aber ansonsten würdevolle Reden weitestgehend schon. Und vor allen Dingen hat Eleonore Bühning, eine Musikjournalistin, eine Festrede gehalten und hat eigentlich einige Dinge schön auf den Punkt gebracht und eben davon gesprochen, dass mittlerweile die Skandale in Donaueschingen ja ausbleiben, also dass Leute den Saal verlassen, ob der Kunst gibt's, das gibt's nicht mehr. Sie hat gesprochen von der sogenannten professionellen Zuwendung, mit der das Publikum eigentlich doch mehr oder minder alle Stücke mit mehr oder etwas weniger Applaus dann wahrnimmt. Das hat sich über die Jahrzehnte verändert und dann gab es noch den schönen Satz, Dogmatiker müssen sich inzwischen ganz hinten anstellen. Damit ist gemeint, es gibt ganz viele Stile und Herangehensweisen und das ist ja schon länger auch zu bemerken in Donaueschingen, wirklich nicht mehr Ideen des Materialfortschritts und des immer weitergehen, sondern durchaus auch mal ein bewusstes Zurückkehren in traditionelle Form, könnte man fast sagen, der Musik.
Also Skandale gab es bislang noch nicht, haben Sie gesagt, aber man hat ja vermutet, dass es einen Skandal geben könnte beim Eröffnungskonzert mit dem neuen Chef des SWR-Sinfonieorchesters, Franz Xaver Roth, der vor nicht allzu langer Zeit wegen MeToo-Vorwürfen in die Schlagzeilen geraten ist. Ging dieses Eröffnungskonzert ohne Proteste über die Bühne?
Ohne Proteste schon. Man hörte im Hintergrund, dass es doch erwartet wurde, dass vielleicht das Konzert sogar unterbrochen wird. Aber es gab am Anfang beim ersten Auftritt von Roth einige deutliche Buhs. Und ich sah zwei sehr elegant gekleidete Damen, die relativ nah bei mir saßen, sehr prominent in der Mitte. Die sind also, sobald der Dirigent kam, aufgestanden und haben dann durchaus ein bisschen auffällig den Saal verlassen. Man hört auch von Friktionen im Orchester. Es ist, glaube ich, nach wie vor eine sehr umstrittene Figur. Es ist trotzdem ein Ausnahmemusiker. Das Konzert insgesamt fand ich sehr gut und wir kommen auch sofort zum Konzert. Aber einmal gehe ich noch zurück zur Geschichte des SWR und von Donaueschingen. Es ist hier relativ prominent eine Klangkünstlerin, eine Komponistin, Miriam Rezaei, und die hat unter dem Titel The Scholars Record mit Turntables gearbeitet und ins Klangarchiv des SWR dabei unter anderem gegriffen. Und da hören wir jetzt eine sehr, sehr eigenwillige Musik, die vielleicht nicht alle als neue Musik so sehen würden.
Ja,
und dann sind Und dann sind wir schon wieder ganz kurz noch, dann sind wir schon wieder beim Eröffnungskonzert mit 4 Novitäten. Ein bisschen liebevolle Stadterkundung aus Paris gab es zum Beispiel. Aber auch ein Gedenken an Pierre Boulez, der wichtig für dieses Festival war. Marc-André hat ein neues Stück geschrieben. Im Entfalten hat das, da können wir zum Schluss auch nochmal hineinhören.
Ja, doch einiges Neues, würde ich sagen, auf dem Festival für Neue Musik in Donaueschingen und doch spannender als gedacht.
Ja, spannender als gedacht bisher. Wir haben ja so knapp Halbzeit. Es gibt noch viel Klangkunst, wo die Bevölkerung von Donaueschingen das auch gerne immer annimmt. Es gibt hier immer den verkaufsoffenen Sonntag. Da ist dann also Kommerz und Kunst geht dann Hand in Hand. Also es ist noch viel zu erwarten bis morgen Abend.
Unser Musikkritiker Jörn Florian Fuchs live von den Donaueschinger Musiktagen. Vielen Dank für die Halbzeitbilanz. Stell dir vor, es ist Buchmesse. Viele schöne neue Bücher werden präsentiert, aber keiner liest mehr. Zumindest erwachsene Leserinnen und Leser, die greifen immer seltener zum Buch. Wie gut, dass es die jungen Lesenden gibt, die für steigende Verkaufszahlen sorgen. Wie im letzten Jahr sind es vor allem die sogenannten Young- und New Adult-Titel, die Geld in die Kassen spülen. Das sind oft aufwendig gestaltete Bücher mit Romance-Geschichten, die besonders gut bei jungen Frauen ankommen. Der Deutsche Jugendliteraturpreis, der jährlich in 7 Kategorien vergeben wird, der will gänzlich anderen Büchern Aufmerksamkeit schenken. Gestern Abend sind die Preise auf der Frankfurter Buchmesse vergeben worden und Bundesfamilienministerin Karin Prien, die hat Folgendes gesagt.
Lesen ist die absolute Schlüsselkompetenz, um Teilhabe in diesem Land wahrzunehmen, um erfolgreich ins Leben zu kommen, erfolgreich in den Beruf zu kommen. Und Lesen ist übrigens auch die Voraussetzung dafür, dass unser Land wettbewerbsfähig bleibt, dass unser Land sich demokratisch gut weiterentwickeln kann. Und ehrlicherweise muss man heute offen sagen, wir schaffen es in Deutschland zu wenigen Kindern Lesekompetenz in Klasse 4 zu vermitteln.
Bundesfamilienministerin Karin Prien, mit ihr vor Ort war meine Kollegin Dina Netz. Und sie habe ich gefragt, wie will Karin Prien das denn ändern und konkret Lesekompetenz fördern?
Ja, solche Bekenntnisse zur Bedeutung des Lesens, die hört man hier auf der Frankfurter Buchmesse natürlich an jeder Ecke. Aber ich habe Karin Prien schon abgenommen, dass ihr das Thema wirklich ein Anliegen ist. Sie hat sehr engagiert gesprochen gestern Abend. Sie hat eine nationale Initiative für die Förderung der Lesekompetenz angeregt. Und darin war sie fast wortgleich mit dem Vorsitzenden des Arbeitskreises für Jugendliteratur, Jan Starntke. Der richtet den Deutschen Jugendliteraturpreis aus und er forderte eine nationale Strategie, also fast wortgleich. Jetzt bleibt zu hoffen, dass diesen Worten dann auch etwas Konkretes folgt.
Ja, und Lesekompetenz fördern will man ja eben auch mit diesem Deutschen Jugendliteraturpreis, in dem eben herausragende Werke prämiert werden. Welche Bücher wurden denn da gestern Abend geehrt?
Ein Buch, das mich sehr berührt hat, ist der Kinderroman Himmelwärts von Karin Köhler und Bea Davis. Die Ich-Erzählerin hat ihre Mutter verloren, ein Buch über Trauer also, aber auch über Freundschaft, Liebe und Resilienz. Eine bewegende Geschichte, die auch die Literatur feiert, mit Sprache spielt. Die Erzählerin ist so eine große Wortneuschöpferin. Ganz anders das ausgezeichnete Bilderbuch Regentag von Jens Rasmus. Das kommt nämlich ganz ohne Worte aus und erzählt nur über die Bilder. 2 Geschwister wollen eine Fahrradtour machen, aber es regnet, gähnende Langeweile im Kinderzimmer. Aber dann springt die Fantasie an und aus den Geschwistern im Kinderzimmer werden Bergsteiger oder Zwerge, die auf Käfern fliegen. Die Kinder sind nur so mit schwarz-weißen Konturen gezeichnet, aber die Landschaften, in die sie dann aufbrechen, die sind mit bunten Acrylfarben gemalt. Das ist so eine Feier der Fantasie und überhaupt der Kraft, die in uns allen steckt. Und das wäre vielleicht überhaupt so ein roter Faden, der sich durch alle ausgezeichneten Bücher zieht. Es sind empowernde Bücher für alle Altersgruppen.
Empowernde Bücher, aber auf den ersten Blick keine politischen. Wir leben aber in politisch durchaus brisanten Zeiten und in der Regel gibt es ja durchaus auch Jugendbücher, die dann Blick hinwerfen, in diesem Jahr nicht.
Tatsächlich hat nur die Jugendjury ein explizit politisches Buch ausgezeichnet, Dirk Reinhardts Jugendroman No Alternative. Das ist ein packendes Buch über eine junge Klimaaktivistin, die für ihre Ziele immer härter kämpft. Und ich finde bemerkenswert, dass die jugendlichen Leseklubs sich für dieses Buch entschieden haben, denn im Moment ist ja das Thema Klimawandel in der politischen Debatte eher wenig präsent, anders offenbar bei den Jugendlichen, die mit den Folgen ja auch noch lange werden leben müssen. Und die anderen Bücher sind vielleicht eher indirekt politisch. Das ausgezeichnete Sachbuch zum Beispiel von Berta Páramo, das ist ein Überlebensratgeber für Kopfläuse. In Neon-Orange bringt uns das Buch diese unbeliebten Tiere in ihrer Komplexität und in ihrem erstaunlichen Überlebenstalent nahe. Es will zeigen, dass Ekel etwas Erlerntes ist und für Vorurteile sensibilisieren und für Respekt gegenüber allen Lebewesen appellieren. Insofern ist es also schon politisch.
Ein Hoch auf die Kopflaus. Es gibt ja jedes Jahr auch einen Preis für das Gesamtwerk und einen Sonderpreis für neues Talent. Diesmal wurden damit Illustratorinnen ausgezeichnet. Macht das Sinn in deinen Augen?
Das wechselt jedes Jahr ab, turnusmäßig. Aber tatsächlich waren Illustration und Gestaltung überhaupt wichtig dieses Jahr. Es sind wirklich auch schöne Bücher, nicht nur literarisch gut geschriebene, ausgezeichnet worden mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis. Und dazu gehört unbedingt Ahmad Can und der Wiedehopf von Maren Amini. Die Illustratorin wurde als neues Talent geehrt. Ihre Graphic Novel verknüpft die Lebensgeschichte ihres Vaters, der aus Afghanistan fliehen musste, mit einem alten persischen Gedicht. Und die Jury hat daran überzeugt, wie abwechslungsreich das Buch gestaltet ist. Die schweren Erfahrungen von Flucht und Vertreibung, die band Amini in comichaften Bildern, die so an die Peanuts oder auch an Saint-Pé erinnern. Andere Erlebnisse beschreibt sie in großen, farbenfrohen Aquarellen. Und abwechslungsreich, damit sind wir auch bei der Illustratorin, die für ihr Gesamtwerk geehrt wurde, Antje Damm. Diese Wahl hat mich ein bisschen überrascht, weil Antje Damm Jahrgang 1965 ist und also noch mitten in ihrem Schaffen steht. Da hätte man durchaus noch andere Lebenswerke vorher bedenken können. Aber verdient hat Antje Damm die Auszeichnung allemal für ihre vielen Bilder und Kinderbücher. Die sind oft philosophisch, sprechen Kinder direkt an und vor allem erstellt sie die mit ganz unterschiedlichen Techniken. Und das ist wirklich hochinteressant.
Sagt meine Kollegin Dina Netz aus der Buchredaktion zur Verleihung des Deutschen Jugendliteraturpreises. Es gibt Melodien, die rufen bei zahlreichen Menschen sofort Bilder im Kopf hervor. Klaus Doldinger hat mit der Vorspannmusik zum ARD-Tatort so eine Melodie geschaffen. Wenn die ersten Takte laufen, denken viele an Augen im Fadenkreuz, flüchtende Täter. Aber Klaus Doldinger war mehr als der Schöpfer prägnanter Filmkompositionen. Seine Leidenschaft galt dem Jazz. Nun ist er im Alter von 89 Jahren gestorben. Odilo Klausnitzer erinnert an den Mann mit dem Saxophon und beginnt mit seinem größten kommerziellen Erfolg.
Was wäre die deutsche Film- und Fernsehunterhaltung ohne Klaus Doldingers Musik gewesen? Sein spannungsvolles Ohrwurmthema läutete jahrzehntelang den sonntäglichen Krimi-Klassiker Tatort ein. Er schrieb die Titelmelodien zu den TV-Serien Liebling Kreuzberg und Ein Fall für zwei. Und auch sein wohl größter kommerzieller Erfolg ist unauflöslich mit Bildern verbunden. Die Musik zu Wolfgang Petersens Das Boot. Nicht zuletzt für seine Leistung als Filmkomponist hat Klaus Doldinger das Bundesverdienstkreuz erster Klasse erhalten. Im Herzen aber war er ein Jazzmusiker und mit seiner Band Passport einer der am beständigsten Aktiven der deutschen Szene. Seit ihrer Gründung 1971 führte Doldinger die Gruppe durch wechselnde Besetzungen und Stilphasen. Passport experimentierte mit arabischen, mit brasilianischen und mit Blues-Einflüssen, aber immer behielt die Band ihren charakteristischen Grundsound. Das war ein pulsierender Groove, über den sich Doldingers expressives Saxophon schwang.
Natürlich gibt es immer Stücke, wo man vielleicht etwas zurückhaltender reinbläst und intoniert, die dann auch etwas weicher werden. Aber eigentlich liebe ich am meisten einen zupackenden Stil auf dem Tenorsaxophon.
Geboren wurde Klaus Doldinger 1936 in Berlin. Die Kriegsjahre verbrachte er in Wien, weiter ging es nach Bayern und Düsseldorf. Dort begann seine Musikerkarriere, mit der er praktisch die ganze Entwicklungsgeschichte des deutschen Nachkriegsjazz durchlief. Noch als Schüler gründete der später studierte Tonmeister eine Dixieland-Kombo. Anfang der 1960er Jahre wandte er sich mit seinem Quartett einem erdigen Modern Jazz zu. Unter dem Pseudonym Paul Nero machte Klaus Doldinger nebenher Tanzmusik, die später unter DJs Kultstatus erlangte. Zur gleichen Zeit erhielt er erste Aufträge aus der Film- und Medienbranche. 1969 gründete er die Jazzrock-Formation Motherhood. Als Schlagzeuger und Gelegenheitssänger dabei ein gewisser Udo Lindenberg. Zwei Jahre nach Motherhood folgte schließlich Passport. Die deutsche Antwort auf die amerikanische Supergruppe Weather Report wurde die Band in den USA genannt. Über 30 Plattenveröffentlichungen, Tourneen um die ganze Welt und Zusammenarbeiten mit internationalen Gastmusikern dokumentieren ihre Erfolgsgeschichte. Noch in seinem 9. Lebensjahrzehnt stand Klaus Doldinger mit der Gruppe regelmäßig auf der Bühne. Und auch mit Passport ist Doldinger immer einem Instinkt gefolgt, der sein ganzes Musikerleben geprägt hat, dem untrüglichen Sinn für Grooves und eingängige Melodien.
Grundsätzlich liegt es mir am Herzen, Stücke zu komponieren, die auch irgendwie erkennbar sind. Sagen wir mal, nicht gleich wieder verrauschen, wenn es gespielt ist. Die Zuhörer haben keinen Bezug dazu. Also ich denke, man muss auf irgendeine Art und Weise auch die Herzen der Menschen erreichen. Also es braucht Mut dazu.
Zum Tod des Jazzmusikers Klaus Doldinger, Odilo Klausnitzer erinnerte an ihn. No Kings lautet der Slogan, zu dem heute Menschen in den gesamten USA gegen Donald Trump protestieren. Man will dort keine Könige, keine Herrscher à la Trump, der gegen Migranten und mutmaßliche Kritikerinnen brutal vorgeht und von anderen Staatenlenkern erwartet, dass sie vor ihm zu Kreuze kriechen und ihm Geschenke überreichen. Vor der Sendung habe ich mit der Historikerin Christina Morina gesprochen, die bis vor kurzem die Heuss-Gastprofessur für Geschichte in der New School for Social Research in New York innehatte. Ich habe sie gefragt, Frau Morina, nehmen die Proteste gegen Donald Trump im eigenen Land zu? Hat er den Bogen überspannt?
Ja, beides, absolutes Ja. Er überspannt, seitdem er das Amt angetreten hat. Das ist von Anfang an auch so wahrgenommen worden in den USA. Und dass die Proteste sich ab und an nur so massenhaft nationsweit sozusagen äußern, heißt nicht, dass es sie nicht sonst auch gibt. Sie nehmen aber jetzt zu. Und das hat auch ganz bestimmte Gründe jetzt, die in diesem Moment, in diesem Herbst dazu gekommen sind.
Was sind die Gründe, dass der Shutdown schon so lange andauert, dass die Demokraten jetzt vielleicht doch mehr auf einer Linie sind?
Ja, es ist tatsächlich so, dass jetzt mit der Schließung der Bundesverwaltung und der Offenheit bezüglich des Budgets eine Situation eingetreten ist, wo die Demokraten diesmal eben sich entschieden haben, nicht für eine Wiederöffnung und Weiterfinanzierung zu stimmen, bevor nicht einige ihrer zentralen Forderungen und einige der Schäden, die diese sogenannte Big Beautiful Bill angerichtet hat, rückgängig gemacht werden, insbesondere in Bezug auf die Krankenversicherungsfrage. Da ist jetzt der Moment innenpolitisch, glaube ich, wo es sich auch lohnt, wieder so zu mobilisieren und zu gucken, dass man wieder auch öffentlichere, weit sichtbare Zeichen setzt.
Ist das tatsächlich denn ein breit angelegter Protest, der sich durch alle Gesellschaftsschichten zieht? Also gibt es an der einen oder anderen Stelle auch Republikaner? Gibt es Intellektuelle? Also gibt es die großen Köpfe, die diese Proteste anführen?
Es ist interessant, diese Frage. Es gibt noch nicht den einen oder die eine Vordenkerin oder charismatische Figur. Es gibt vielleicht eine Handvoll Senatorinnen und Senatoren, Gouverneure, mit die ja alle irgendwie auch im Alltag Politik machen müssen und eben auch mit dieser Trump-Regierung Deals machen müssen, wie es heute so unmöglich heißt. Und aus meiner Erfahrung ist es aber vor Ort und in den lokalen Communities, in den Städten und kleineren Orten eine sehr breit gemischte Mobilisierung. Bewegung, die auch stattfindet rundherum, um die immer noch die Deportation und den Umgang mit vermeintlich illegalen Menschen. Da sind die Proteste so nachbarschaftlich auch, wo, glaube ich, das ist jemand Demokrat oder Republikaner gar nicht so eine zentrale Rolle spielt, sondern da geht es vor allen Dingen darum, dem Regime, wie es dort heißt, oft nicht noch weiter Vorwand zu liefern, um gewalttätig zu sein. Und dann protestiert man eben in Kostümen, mit Singen, in Chören, mit Tänzen. Auch jetzt der Aufruf ist ganz dezidiert, nicht gewaltsam. Man soll freundlich sein, die Kinder und die Kinderwagen mitbringen, um eben dieses zu unterlaufen, was ja die Regierung jetzt seit Tagen schon treibt, dass sie da von Terroristen redet und von Antifa-Raudis und so, ne, und die Leute verschreit und denunziert.
Da wird ja im Vorfeld jetzt schon mal heftig agitiert und das heißt, das sind alles irgendwelche Spinner, die haben eine Nähe zur Hamas oder sonstigen terroristischen Vereinigungen. Also da braucht es ja auch eine ganze Menge Mut, dann trotzdem zu sagen, ich gehe auf die Straße.
Absolut. Und es ist schlimmer als nur Spinner. Die werden denunziert auf eine systematische Art und Weise. Die Regierung stellt sich hin im Weißen Haus und sagt, es sind Terroristen, das sind Staatsfeinde, das sind Leute, die unsere Gesellschaft zerstören wollen. Mich erinnert es ein bisschen an die SED 89, die behauptet hat, das sind alles Raudis, die da auf den Straßen von Leipzig und Ost-Berlin demonstrieren. Das ist also eine Regierung, ein Regime, was höchst verunsichert ist, was zu allen letzten greift und völlig überzieht natürlich dabei und gefährlich fährt, versucht zu bedrohen. Und der Grund, warum es nicht so viele Massendemonstrationen bisher gegeben hat, liegt, glaube ich, auch darin, dass man eben nicht noch extra Vorwand geben wollte, diesem Regime, und dass es so wenig wie möglich Anlass geben sollte, um nach Ordnungsrufen und Wiederherstellung der Sicherheit und so weiter.
Tatsächlich scheint es ja jetzt auch, dass die Unterstützung der Republikaner bröckelt oder überhaupt derjenigen, die ansonsten immer sehr treu an Trump sagen, gestanden haben, wie beispielsweise auch der Sender Fox. Auch die Journalisten zählten mit zu denen, die vor zwei Tagen das Pentagon verlassen haben und gesagt haben, also so weit lassen wir uns nicht zensieren, dass wir unliebsame Militärberichte quasi vom Sender nehmen. Bröckelt da an allen Fronten vielleicht die Zustimmung für Donald Trump?
Ja, es bröckelt an vielen Fronten. Auch seine Zustimmungsraten sind, das sollte man von hier aus immer auch zur Kenntnis nehmen. Ja, 43% finden, er macht einen guten Job. 53% finden, er macht es überhaupt nicht gut. Und diese Zahlen sinken langsam, aber stetig. Aber in der Tat ist auch rund um Jimmy Kimmels Absetzung und Wiedereinsetzung, jetzt um den Skandal der jungen Republikaner, die in Chats Nazi, Rassismus, Antisemitismus, Hitler feiern und so weiter. Da sind ja Konsequenzen jetzt auch aus der Republikanischen Partei auch gezogen worden, schon zum Beispiel in New York, während der Vizepräsident meint, das wären kleine Jungs, die dumme Scherze machen und damit völlig daneben liegt. Auch seine eigene Partei, glaube ich, zumindest Teile seiner Partei da falsch einschätzt. Auch was die freie Rede angeht, glaube ich, kann man es nicht überziehen. Und ich glaube nicht, dass es so einen Moment gibt, wo das explodiert oder kippt. Das sollte man sich vielleicht auch nicht wünschen, weil eben Trump und seine Leute so skrupellos sind. Und ich habe keinen Zweifel daran, dass sie Gewaltmittel einsetzen würden und eine Art Bürgerkrieg auch führen würden, wenn er ansteht. Deshalb ist es, glaube ich, nicht gut, sich zu wünschen, dass es explosionsartig wieder gut wird, sondern dass so ein systematischer, nachhaltiger, ausdauernder Protest auf vielen, vielen Ebenen es dieser Regierung so schwer wie möglich macht, das Autoritäre tatsächlich umzusetzen.
Während Trump im Inland offensichtlich nicht mehr so eine breite Zustimmung hat, wird er ja im Ausland, zumindest in weiten Teilen, doch gefeiert, fast schon auch wie ein König, wenn man jetzt an letzte Woche denkt. Das Auftreten einiger Staatslenker beim Gipfel in Sharm el-Sheikh. Also er wird gefeiert als derjenige, der zumindest so ein bisschen Frieden in den Nahen Osten gebracht hat. Wie sehr hilft ihm das, vielleicht auch die Stimmung im Inland zu retten?
Kaum, bis gar nicht, würde ich sagen, weil die allermeisten Menschen übrigens, glaube ich, auch außerhalb der USA ja wissen, dass man nicht von Erfolgen sprechen kann, sondern maximal von Teilerfolgen. Mich hat es so ein bisschen an das Märchen des Kaisers neue Kleider erinnert, was da passiert ist. Alle wissen, dass er den Friedensmantel nicht wirklich anhat und eigentlich nackt dasteht. Ein so unberechenbarer Mann ist niemand, dem man zutrauen kann, einen berechenbaren Friedensplan zu schaffen. Und mit höchster Sorge verfolge ich das. Es kann nur schlimmer eigentlich werden, so wenig vorbereitet und durchdacht das Ganze. Grenze ist. Unsere Vertreter müssen sich, glaube ich, überlegen, inwieweit sie in so einem Spiel mitspielen, obwohl sie wissen, dass er nackt da steht, sodass ihnen das nur vordergründig zu helfen scheint. Das glaube ich nicht, dass das einen großen Effekt haben wird und seine Zustimmungswerte dadurch wieder steigen werden.
Und wenn er dann wie vor 2 Tagen verkündet, er wolle sich jetzt einen Triumphbogen bauen lassen, was hören Sie da von Ihren amerikanischen Freunden, von Ihren Kolleginnen? Staunt man darüber noch? Wie nimmt man das da wahr?
Also ich habe jetzt darüber konkret noch nicht gar nicht mich austauschen können. Das ist natürlich nicht völlig irre. Es gibt auch in den USA, nicht zuletzt in New York, 2 solche Triumphbögen, die zum Geburtstag von George Washington am Washington Square Park, der berühmte, aus dem wir aus den Filmen kennen. Aber dass sich jetzt ein Präsident hinstellt und dann auch auf die Frage, für wen der eigentlich sein soll, wirklich nur antwortet, na für mich. Wortwörtlich ist für sehr viele Menschen unerträglich. Und der Prozess, wie das Ganze jetzt in Gang gebracht werden soll, ist ja auch noch nicht gegessen. Auch da hat eigentlich die Verwaltung, die dafür zuständig ist, für die nationale Architektur gesagt, es bräuchte eine breite amerikanische Diskussion, ob das die Menschen, ob das das Volk Amerikas möchte. Und da sollte man auch nicht vorauseilen denken, das Ding ist jetzt schon gebaut, obwohl es ihm zuzutrauen ist. Und er hat ja mit dem Weißen Haus auch einen Umbau jetzt gegen den Denkmalschutz durchgesetzt und da wie so eine Art Patio in Florida-Stil im Rosengarten geschaffen. Also da gibt es dann auch viel wieder gut zu machen, wenn er wieder abgewählt ist, was ich glaube, die meisten Amerikaner immer noch hoffen und davon auch überzeugt sind.
Frau Morina, Sie haben es schon angedeutet, man will ihm keinen Anlass liefern oder dieser Regierung keinen Anlass liefern, mit der Nationalgarde vorzugehen, mit Waffen vorzugehen heute bei den Protesten. Also man will singen, man ist verkleidet. Ist Humor eine Waffe gegen Trump?
Absolut. Und das ist einer der wichtigsten Aspekte der amerikanischen politischen Kultur, ist die Comedy, ist der Humor, ist die Karikatur, die Satire. Und das ist auch nichts nur, was die Eliten oder die Intellektuellen oder die besonders ausgezeichneten Zeichner und Zeichnerinnen für den New Yorker können, sondern das sieht man auf jeder Demonstration eigentlich auf geniale Weise, wie kreativ dieses Land ist, wie mutig und frisch diese Zivilgesellschaft auch nach wie vor ist. Und mich hat es immer wieder auch überrascht, wie sorglos und humorvoll und optimistisch die Leute auch in den Demos, die ich miterlebt habe, trotz dieser wirklich dunklen und schwierigen Lage waren. Und ich nehme an, dass die Bilder, die man hauptsächlich sieht, genau so auch aussehen werden und wir hoffentlich keine Gewalt mehr sehen werden.
Die Historikerin Christina Morina über den kreativen Protest gegen Donald Trump. In den Kulturmeldungen von Nicole Strecker geht es jetzt noch einmal um die jüngere Generation. Das Jugendwort des Jahres 2025 hat der Langenscheid Verlag auf der Buchmesse mitgeteilt.
Ja, nicht Gunen, nicht checkst du, sondern das Crazy ist es geworden. Und das sagt man, wenn man nicht weiß, was man sagen soll. Das geschieht bei den 11- und 20-Jährigen offenbar oft. Jedenfalls haben sie das Crazy als angesagte Variante von Aha jetzt in einer Online-Abstimmung zum Jugendwort gewählt. Und nun dürfen die Soziologen interpretieren, was der grammatikalisch unfertige Anglizismus über die Jugend aussagt. Vielleicht zu viel Kurzkommunikation in den Social Media, zu wenig Liebe zur deutschen Sprache, die Craziness als Zeitgefühl. Sehr naheliegend jetzt einfach nur zu sagen, das Crazy. Trostfrauen, so nannte man sehr beschönigend im Zweiten Weltkrieg rund 200.000 asiatische Frauen, die von japanischen Soldaten verschleppt und zur Prostitution gezwungen wurden. Viele überlebten das nicht. Seit 2020 erinnerte in Berlin eine Bronzestatue an diese Frauen. Das Mahnmal war die Nachbildung einer Plastik, die in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul steht. Gestern wurde die Statue in Berlin allerdings abgebaut. Die Begründung, bei der von einem Verein finanzierten Statue handle es sich um Straßenkunst, die nur über einen begrenzten Zeitraum aufgestellt werden dürfe. In Deutschlandfunk Kultur meint der Japanologe Reinhard Zöllner, es sei zwar längst überfällig, sich mit der sexualisierten Gewalt im Zweiten Weltkrieg auseinanderzusetzen.
Ich finde allerdings, es ist nicht wirklich am Platz in Deutschland, jetzt speziell sich auf die japanisch-koreanischen Beziehungen zu fixieren. Also aus meiner Sicht müsste das viel weiter gerahmt und gefasst und verstanden werden.
Ja, und der Streit um die Statue für die sogenannten Trostfrauen könnte jetzt ein guter Anlass für diese Debatte sein, meint der Historiker Reinhard Zöllner. Ein breites gesellschaftliches Bündnis hat heute dem Deutschen Bundestag einen 5-Punkte-Plan gegen Antisemitismus in Deutschland übergeben. Unterzeichnet haben ihn mehr als 250 Organisationen und rund 40.000 Personen aus Kultur, Wissenschaft und Politik, darunter Literatur-Nobelpreisträgerin Hertha Müller und Schauspielerin Iris Berben. Es gehe ihnen um ein abgestimmtes gesamteuropäisches Vorgehen gegen Antisemitismus, heißt es darin. So sollen etwa Begegnungsprogramme mit Israel gefördert und an jeder Hochschule ein Antisemitismusbeauftragter installiert werden. Außerdem sollen der Straftatbestand der Volksverhetzung erweitert und Boykottaufrufe gegen Israel unterbunden werden. Und der internationale Chopin-Wettbewerb ist so etwas wie die Olympiade der Klaviermusik. Heute Abend spielen in Warschau 11 Pianisten um den Sieg, live übertragen auf YouTube. Letztes Jahr hatten sich dort mehr als 10 Millionen Zuschauer das Finale angesehen.
Die Kulturmeldung von und mit Nicole Strecker. Vielen Dank. Nach den Nachrichten, da folgen die Informationen am Abend. Auch dort ist Donald Trump Thema, unter anderem sein Treffen mit Zelensky. Am Mikrofon dieser Sendung Susanne Lurwig. Danke fürs Zuhören.